先生们女生们大家好，我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的托马斯幼稚酷吧玩玩的开心。
Auf Deutsch, willkommen zum Thomasius Club. Jetzt wieder in Hornserben nach einem ganzen Jahr, eine neue Runde, die wieder hier stattfindet. Das nächste Mal am 7. Oktober mit Frank Zöllner. Heute ganz unternehmerisch er selbst mit Ulrich Bröcklin. Die Ansagen hier oben trinken, unten rauchen. Wir danken dem Sponsor. Herr Fink ist heute nicht da, aber die Universitätsbuchhandlung hat hinten einen Tisch aufgebaut und mit dem preislich billigen Buch, das kann man dort hinten erwerben. Ja, wir gehen gleich los, bitte.
Ja, vieles hat sich verändert. Wir haben die Plätze getauscht, wie Sie gemerkt haben. Und mein geschätzter Kollege hat jetzt auch ein Altar. Und er hat auch immerhin schon seinen Hut in den Ring geworfen. Wer weiß, was noch daraus wird. So, wir kümmern uns heute um ein Buch. Das heißt Das Unternehmerische Selbst und beschäftigt sich mit einer Textsorte, von der ich bisher noch keine Kenntnis hatte, aus der ich erstmal gerne etwas zitieren möchte. Es gibt nämlich offenbar tausende von Büchern à la Selbstmanagement. Werden Sie zum Unternehmer Ihres Lebens? Und die haben dann folgenden Ankündigung. Was will ich wirklich in diesem Punkt meines Lebens? Die Antwort darauf sind Ihre Wünsche, in Klammern Desires. Was kann ich wirklich gut? Das sind Ihre Fähigkeiten. Abilities. Was für ein Mensch bin ich und in welchen Situationen bin ich besonders produktiv und zufrieden? Das ist Ihr Temperament. Welche Stärken habe ich oder welche Aspekte meiner Lebensgeschichte kann ich zu meinem Vorteil nutzen? Das ist Ihr persönliches Kapital Assets. Die Analyse der Data, also man bemerke Desires, Abilities, Temperament, Assets, dient eines Teils der Ergründung, was zu Ihnen passt, anderen Teils hilft die Zerlegung Ihrer Neigungen und Fähigkeiten in einzelne Elemente, aus Ihnen etwas Neues aufzubauen, Ihr Produkt. Ich habe viel über dies alles nachgedacht und festgestellt, dass ich auf alle diese Fragen keine Antworten gehabt hätte, beziehungsweise täglich eine andere. Und um das alles zu illustrieren, gibt es hier auch noch viele andere schöne Zitate, die in dem Buch vorkommen, auf die wir vielleicht noch kommen. Was motiviert Sie, 300 Seiten über so eine Textsorte zu schreiben?
Ja, ich will vielleicht auch ganz biografisch antworten. Ich habe in den 90er Jahren, insgesamt waren es, glaube ich, 7 Jahre als Lektor in einem Fachverlag für soziale Arbeit gearbeitet, also ein Buchverlag, der Lehrbücher für angehende Sozialpädagogen und Sozialarbeiter produziert hat. Und in den 90er Jahren ist die Sozialarbeit, die auch immer ihre thematischen Wellen hatten, in den 60er Jahren war sie emanzipatorisch, in den 70er Jahren war sie therapeutisch, in den 80er Jahren weiß ich es nicht so genau, in den 90er Jahren war sie jedenfalls, wurde sie managerialisiert. Also da hielten in die soziale Arbeit, die ansonsten ja irgendwie eine Versammlung von Gutmenschen ist, wo man Menschen helfen will, wo man Menschen helfen will, ihr Leben selbst in den Griff zu kriegen, da kamen plötzlich solche Themen wie Qualitätsmanagement in der sozialen Arbeit oder Evaluationsformen in der sozialen Arbeit, lauter so ein Zeug, was ich dann auf den Schreibtisch kriegte, buchmäßig zu betreuen hatte, auch entsprechende Lehrbücher nicht nur aufgrund von Manuskriptangeboten zu verwalten und in Bücher zu überführen hatte, sondern auch entsprechende Titel selbst auf den Weg zu bringen hatte. Und irgendwann nervte dieses ganze Zeug ganz entsetzlich. Das war der Ausgangspunkt. Dann habe ich irgendwann, manchmal gibt es ja so zufällige Sachen, dann wird man eingeladen, irgendwo bei einer Tagung einen Vortrag zu halten. Ich weiß gar nicht mehr, was die Tagung war. Da habe ich dann einen Vortrag gehalten, wo ich mir Frauen-Erfolgsratgeber vorgenommen habe. Das war, glaube ich, der erste Text in diesem Kontext. Und habe dann diese Art von Literatur gelesen und versucht, das zu interpretieren, immer mit diesem Ärger, den ich noch aus diesem jahrelangen bearbeiten dürfen, dieser zum Teil wirklich unerträglichen Manuskripte hatte. Okay, das war der Startpunkt.
Ja, also man kann dann immerhin sagen, das Buch ist sehr gut lesbar und es ist viel besser als die Literatur, die Sie bearbeiten. Aber gleichzeitig, und das finde ich auch biografisch dann doch nochmal interessant, es steht schon ganz am Anfang, Sie haben das alles mit einem Unbehagen geschrieben. Und da möchte ich gleich noch zwei andere Dinge mit hinzunehmen. Sie sind ja hier Professor für Rhetorik, Ethik und Politik. Kommt das dann hier alles zusammen, so ein moralischer Impuls auch?
Also für die Denomination, für die, den Titel dieser Stelle, die ich jetzt hier seit April innehabe, kann ich nichts. Ich habe mich beworben, das passte irgendwie, aber es ist so ein bisschen, die Reihenfolge ist ein bisschen anders. Ethik, Politik, Rhetorik, das ist so ein bisschen Professor für Gott und die Welt.
Thomasius.
Vielleicht auch. Man hat sich, glaube ich, in der Berufungskommission geeinigt, dass Rhetorik auch Diskurs ist und dann ist man schon bei der Diskursanalyse und dann ist man auch schon ein bisschen bei der Weise, wie ich in diesem Buch versucht habe zu arbeiten.
Das Unbehagen.
Das Unbehagen. Ja. Ich glaube, Unbehagen ist erstmal ein Affekt, ein Ärger, ein Genervtsein. Und wenn man das dann versucht, in Textproduktion zu übersetzen, wenn man was schreibt, zumindest wenn man damit dann auch eine Qualifikationsarbeit, das war mal eine Habilitation, dieses Buch schreibt, ist man ja irgendwie genötigt, das in rationale Argumentation zu überführen, also den Ärger ein bisschen abzukühlen, zu rationalisieren, auch im psychoanalytischen Sinne des Wortes. Ja, das war der Ausgangspunkt, da war der Ärger, den Ärger spürt man hoffentlich noch ein bisschen in den Text, in dem Text dieses Buches. Aber trotzdem ist es auch ein Versuch, das Ganze analytisch zu begreifen. Ich will vielleicht auch noch einen anderen biografischen Punkt einsetzen. Für mich hat diese Arbeit an dem Buch auch einen politischen Einsatz gehabt. Ich bin sozialisiert worden, politisch sozialisiert worden in den 70er Jahren, wo Themen wie Autonomie, Selbstbestimmung noch einen ganz anderen politischen Assoziationshintergrund hatten, als sie das heute haben. Die Autonomen, das waren der schwarze Block, Selbstbestimmung, Projektarbeit, Alternativprojekte, das war einfach so der subkulturelle, kulturelle Hintergrund, in dem die politischen Aktivitäten in Friedensbewegung, in Anti-AKW-Bewegung stattgefunden haben. Und als ich dann ja eben Ende der 90er Jahre anfing, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, hatte das auch damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, das Koordinatensystem der Begriffe, auf das sich unsere Kritik bezogen hat, also wir waren gegen Entfremdung, gegen Fremdbestimmung, für Autonomie, als Beispiel. Und dann taucht plötzlich Autonomie, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung in Stellenanzeigen fürs gehobene Management auf. Also der Eindruck, irgendwie die Begriffe, auf die wir uns positiv in gesellschaftskritischer Absicht bezogen haben, haben irgendwie die Seiten gewechselt. Das passt alles nicht mehr so. Und der politische Einsatz dieses Buchprojekts war eben auch zu versuchen, ja, im Sinne einer Exploration, einer Erkundung, eines Versuches, mal zu schauen, wie hat sich das Koordinatensystem verändert? Wie kann Kritik, wie kann auch kritische Intervention heute stattfinden, wenn die Begriffe, auf die man sich positiv bezogen hat, nicht mehr die gleichen sind, mit denen wir mal angefangen hatten? Die Menschen meiner Generation.
Wir kommen sicher noch drauf, dann zu diskutieren, was es heißt, anders zu sein, wie am Ende dann als Kurzformel für die neue Kritik formuliert wird. Aber ich will noch mal dabei beharren, ich habe ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich das Buch auch so rundum gut finde, dass ich jetzt irgendwie noch überlegen muss, wo man genau ansetzt. Aber zum Beispiel darf man ja vielleicht fragen, warum die Gesellschaftsanalyse hier ganz zur Diskursanalyse schrumpft. Also warum auf einmal diese Texte so ein Gewicht haben. Sind wir in einer Gesellschaft, wo diese Texte uns tatsächlich die Begriffe wegnehmen?
Also erstmal glaube ich nicht, dass, oder ist der Anspruch nicht, damit alles zu erklären. Ein Buch hat eine bestimmte Seitenzahl, in einem Buch kann man bestimmte Fragen beantworten, andere nicht. Die Anlage ist so, dass ich eben unter anderem solches Textmaterial wie solche Erfolgsratgeber analysiert habe, aber auch volkswirtschaftliche Literatur analysiert habe, wo es um, auch in der Volkswirtschaftstheorie gibt es natürlich ausführliche Auseinandersetzungen mit der Frage, was ist ein Unternehmer, was macht ein Unternehmer aus, was macht unternehmerisches Handeln aus. Und das Buch funktioniert ein bisschen so, dass es auch einfach den Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaft mit einem Erfolgsratgeber aus der Bahnhofsbuchhandlung gegenschneidet. Also es geht auch um die Fallhöhe zwischen diesen beiden Textgenres und es geht auch darum, oder der, sagen die die Rhetorik dieses Buches, die Dramaturgie des Buches beruht auch darauf zu zeigen, dass in ganz unterschiedlichen Genres, in ganz unterschiedlichen Diskursfeldern, um wieder beim Diskurs zu bleiben, aber in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, ähnliche Rationalitäten, ähnliche Anforderungen, dass wie Menschen sich selber begreifen sollen, wie Menschen handeln sollen, gestellt werden. Das so zu analysieren, gerade auch in der Gegenüberstellung. Das heißt nicht, dass alles Diskurs ist. Das heißt nicht, dass es nicht auch andere Bereiche gibt. Die Frage zum Beispiel, was Menschen mit diesen Ratgebern machen. Glauben die das eigentlich, was da drin steht? Verhalten die sich tatsächlich so, wie die Rezepte, die in diesen Ratgebern formuliert werden, verhalten sie sich tatsächlich entsprechend diesen Rezepten? Oder gibt es da immer noch etwas anderes? Ist die Aneignung, auch vielleicht die Verwerfung dessen, was in diesen Büchern steht, nicht ein ganz konstitutiver Anteil? Das interessiert mich in diesem Buchprojekt nicht. Das finde ich wichtige Fragen, aber das sind nicht die Fragen, die ich in diesem Buch zu beantworten versuche. Da müsste man ganz anders ansetzen. Da müsste man mit Leuten sprechen, da müsste man Leute in ihrem sozialen Umfeld beobachten, man müsste dabei sein, da müsste man anders ansetzen. Aber, und ich glaube, auch das ist eine empirische Untersuchung, solche Formen von Texte, die normativ sind, die sagen nicht, was wir tun, sondern die sagen, was wir tun sollen. Auch solche Texte produzieren Realität. Eben die Realität dessen, dass öffentlich gesagt wird und in ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Alltags, nicht nur in diesen Erfolgsratgebern, das könnte man genauso gut in einer Analyse von Werbeanzeigen oder in einer Analyse populärer Fernsehsendungen zeigen. Das Material ist nicht beliebig, aber man könnte es auch an anderem Material zeigen. Da geht es darum, dass diese Anforderungen, diese Anrufungen, wie ich es versucht habe zu formulieren, also die Weise, wo gesagt wird, wie wir uns verhalten sollen, damit wir zu uns selber finden, damit wir glücklich werden, damit wir erfolgreich werden, wie die unser Leben verändern. Auch das ist Wirklichkeit, auch wenn das, was die Einzelnen damit machen, nicht deckungsgleich zu dem ist, was in den Büchern steht.
Also das Buch hat schon eine bedrohliche Mitte. Ich habe sie beim Lesen auch mehr oder weniger übersprungen. Ich bin immer dankbar dafür, wenn Leute mir die Welt so beschreiben, so finster, wie sie aussieht. Aber es hat eine beschwörenden Charakter. Also man kriegt diese Mauer aus Texten gezeigt und am Ende ja auch etwas resignativ gesagt, dass es eigentlich keine Sprache mehr gibt, die da ausbrechen kann, keine Operation mehr gibt, außer gewisse taktische Gemengelagen oder Handgemenge-Experimente, die daraus befreien. Ich will das ein bisschen auf später verschieben, weil das ist natürlich jetzt auch der philosophische Hintergrund, da kommt dann Foucault rein und so. Zwei andere Fragen. Wenn Sie sagen Anrufungen, denken Sie da an Levinas? Und wenn Sie sagen, wir sind gezwungen, frei zu sein, denken Sie da an Sartre?
Ich denke eher an Althusser und diese Urszene, die Althusser als Ausgangspunkt seiner Theorie der Subjektivierung beschreibt. Also diese Szene irgendwo in der Stadt auf einem Marktplatz, ein Polizist ruft Hesida und einer oder vielleicht auch mehrere Leute drehen sich um und Althussers These, wie man zum Subjekt wird, ist eben die, in dem Moment, in dem man auf diese Anrufung, die ja erstmal ins Allgemeine geht, Hesida ist nicht der individuelle Name, ist Hesida, in dem Moment, in dem man sich umdreht, wird man zum Subjekt, weil man sich angesprochen fühlt. Das muss jetzt nur nicht die Stimme des Polizisten sein, Repräsentant der Staatsmacht. Das kann eben auch die Werbung sein, das kann ein Ratgeber sein, das kann alles Mögliche sein. Das muss auch kein gedruckter und kein medial vermittelter Text sein. In diesem Sinne meine ich Anrufung, Interpellation. Man wird zum Subjekt, indem man sich als derjenige oder diejenige erkennt, als die man von anderen Instanzen angesprochen wird. Also in der Werbung wird zum Beispiel ein bestimmtes Ideal von Schönheit, von Körperlichkeit vermittelt, indem wir dauernd an den Litfaßsäulen oder an den mit diesen Fernsehreklamen konfrontiert sind. Spielt dieses Schönheitsideal, wie es die Werbung uns vermittelt, in irgendeiner Weise für uns eine Rolle, dass wir uns selber als, ein bisschen dicklich oder jedenfalls dieser Norm nicht ganz entsprechend empfinden oder auch sagen, mir ist das doch wurscht, was diese Werbung sagt, mich interessiert das nicht und wenn ich noch so einen dicken Ranzen habe, das ist egal. Auch darin ist in dieser bewussten Abgrenzung, ist das immer noch als Bezugspunkt, als Referenz vorhanden. Also in dieser Weise wirken Anrufungen auf uns nicht so, dass wir sie eins zu eins übernehmen, aber dass wir darauf reagieren und dass die Weise, wie wir uns selbst als Selbste, als Ichs begreifen, mit solchen Bildern, die uns von uns, wie wir sein sind oder wie wir sein sollen, vermittelt werden, in Beziehung stehen.
Das ist dann typisch soziologisch, oder?
Also, warum nicht?
Ja. Aber es verzichtet auf einen Begriff von objektiver Geschichte. Ich habe noch kurz, bevor ich hierher kam, den Börsenbericht gehört. Ist das auch eine Anrufungsform? Oder mir kommt das immer vor, wie wenn da von einer Wirklichkeit geredet wird und gehandelt wird, in die ich nicht eingreifen kann. Bei Ihnen kommt die Wirklichkeit vor als etwas sozusagen, was einen selber konstituiert. Das ist ja legitim, das sozusagen zu betonen. Ich halte das irgendwie nicht für ganz ausreichend.
Also ich glaube, dass wir von ganz unterschiedlichen Anrufungen erreicht werden. Und das ist, es ist nicht ausgemacht, auf welche dieser Anrufungen wir uns umdrehen, um in diesem Bild von dem Polizisten zu bleiben. Und die Anrufung, verhalte dich unternehmerisch, begreif dich selbst als Unternehmer deines Lebens, ist eine Anrufung. Und ich versuche in dem Buch zu zeigen, dass es eine sehr einflussreiche Anrufung ist, die in ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens in einer Gesellschaft der Bundesrepublik am Beginn des neuen Jahrtausends eine hohe Verbreitung in unterschiedlichen Bereichen hat. Es gibt auch heute andere Anrufungen. Wir sind nicht nur als unternehmerisches Selbst angerufen, wir sind auch genauso gut als riskantes Selbst angerufen, als ein auf seine Sicherheit, auf seine auch Gesundheit, die immer bedroht ist, bezogenes Selbst angerufen. Also wenn wir diesem ganzen Thema Rauchen, Gesundheit, da sind wir selber immer dabei, uns und so wird uns beigebracht, uns selbst zu begreifen, uns als Risikogruppe. Wenn man raucht, hat man ein höheres Krebsrisiko. Wenn man Übergewicht hat, hat man ein höheres Risiko, am Herzinfarkt oder einer ähnlichen Erkrankung oder Diabetes zu bekommen. Wenn man sein Fahrrad nicht abschließt, muss man damit rechnen, oder nicht an dem Metallbügel abschließt, muss man damit rechnen, dass es geklaut wird. Also auch da ist eine andere Form der Anrufung, die mit dieser unternehmerischen nicht identisch ist, die in bestimmter Weise auch in Widersprüchen dazu steht, in anderer Weise sich dazu ergänzt. Ich habe, und das ist vielleicht auch ein bisschen das Suggestive, das ein bisschen das Tricky an dem Buch, dass ich eine Anrufung herausnehme und nur über die schreibe und konkurrierende, widerstrebende Anrufungen, widerstrebende Selbstbilder, Selbstkonzeptionen in diesem Buch nicht mit in den Blick nehme.
Jetzt müsste man ja aber im Blick haben, dass dieses ganze Konstrukt von Althusser mindestens 30 Jahre alt ist oder sogar noch mehr und der Anfang von Ideologietheorie war. Und ich denke, heutzutage gibt es so viele Brechungen und Ironisierungen die Vorstellung, ein Polizist ruft hier irgendeinen an und sagt, hey, sieh da, und der Mensch bleibt stehen. Ja, wir würden das ja machen von den Anwesenden. Also das könnten wir ja mal testen. Das wäre sehr interessant. Und ich denke, dass Sie sich mit der Anrufung ja eigentlich selbst auch eine Falle bauen, was immer man tut, also man ist dann immer drin. Und ich habe deswegen da oben mal hingeschrieben, sei virtuos. Das war bei mir eigentlich die abstruseste Anrufung, weil ich kann jetzt so lange Querflöte üben, wie ich will. Ich tue das auch übrigens. Ich werde nie virtuos werden. Und da können Sie mich jetzt anrufen, solange Sie wollen. Also da wird nichts draus. Und deswegen finde ich dieses Konzept der Anrufung schon sehr resignativ. Und die Frage auch, und da kommen wir noch sicherlich drauf, Ironie kommt bei Ihnen vor, Zynismus und diese spenstigen Subjekte, die sind ja ständig drin in Ihrem Buch. Das sagen Sie dann immer so in Halbsätzen. Und deswegen auch nochmal die Frage, also die schiere Länge befriedigt mich jetzt nicht als Argument. Sie hätten doch mal hier auch unter den Anwesenden oder sonst wo in Freiburg Menschen interviewen können, wie die mit dem allem umgehen. Oder gibt es empirische Studien, die das jetzt überflüssig machen?
Es gibt sicher eine Reihe arbeitssoziologischer, industriesoziologischer Studien, die zum Beispiel untersuchen, wie Menschen in neuen Arbeitsverhältnissen, also in irgendwelchen Start-ups, in irgendwelchen Projekten arbeiten oder unter prekären Arbeitsverhältnissen. Da gibt es eine ganze Reihe empirischer Untersuchungen, die mit Interviews arbeiten, die mit teilnehmenden Beobachtungen arbeiten. Das finde ich auch alles wichtig. Das ist ein anderes Projekt. Ich will das sind wichtige Sachen, aber also ein Buch ist ein ein begrenztes, man kann man nicht die Welt mit erklären, sondern man kann einen bestimmten Blick auf einen bestimmten Ausschnitt der Welt werfen. Und
das Buch sagt aber, es wirft keinen Blick. Das Buch sagt, es protokolliert, es entwickelt keine Zentralperspektive. Das sagt das Buch. Also der Autor verschwindet schon einigermaßen, nimmt sich zurück in so eine gewisse unbestimmte Traurigkeit, wie Claudia Albert sagt.
Ich weiß nicht, ob Traurigkeit, ja, vielleicht.
Und dann wird dann auch noch der Foucault herangezogen. Könnte man jetzt eher sagen, also das hat, glaube ich, ja Nancy Fraser schon mal gesagt, dass also Foucault eben ein modernes Subjekt beschreibt, was sich überhaupt erst aufladen muss, was gar keine Substanz hat von vornherein und das in der Performance sozusagen sich entwickelt. Andere wohlmeinendere Foucault-Leser haben dann Lebenskunstkonzepte daraus entwickelt und haben irgendwie modernes Dandytum und vielleicht Müßiggangster, wie die am Schluss vorkommen, dann antizipiert. Und hier wird der Foucault eingeführt mit dieser Option, sozusagen Subjektivität, ganz, ganz weich und gestaltbar und eigentlich immer schon deformiert zu begreifen.
Formierbar, würde ich sagen. Nicht deformiert, sondern
ja, doch.
Subjektiv.
Ja, also ich meine, das ist
immer formierbar.
Ja, ich meine sogar positiv, weil Foucault ja immer wieder sagt, es ginge nicht darum, jemand zu werden, sondern das nicht zu werden, was man schon sei, oder sich daraus zurückzuziehen. Und das kommt ja dann auch am Schluss nochmal vor, diese Rückzugsgeste. Allerdings mit der Bröcklingschen Traurigkeit vermischt, dass das wohl auch nicht funktionieren wird.
Ich weiß nicht, ob ich ein trauriger Mensch bin. Vielleicht
es ist nur das Buch.
Okay, wichtig, den Unterschied zu machen. Und auch da bin ich nicht sicher. Vielleicht Anmerkung zu Foucault. Man kann den Foucault, und Foucault war ein sehr experimenteller Denker, der einfach bestimmte Denkbewegungen ausprobiert hat, bis zu einem bestimmten Punkt, wo er gemerkt hat, da komme ich nicht weiter. Und dann hat er nicht da weitergemacht, sondern hat am neuen Punkt angefangen. Und man kann Foucault und gerade diese späten Texte, die dann unter solchen Themen wie Ästhetik der Existenz oder Lebenskunst rezipiert werden, die kann man analytisch lesen oder man kann sie programmatisch lesen. Und Foucault schillert da auch. Das ist bei ihm nie so ganz eindeutig, ob er da wirklich ein Programm formuliert, etwas, was er auch positiv will, oder ob er da etwas beschreibt, wie Menschen sich selbst ihre eigene Existenz als Projekt oder als Kunstwerk entwerfen und ob er das historisch, in dem Fall eher bezogen auf die Antike, analysiert oder ob er sagt, bitte entwerft, glaubt nicht den Normen, glaubt oder folgt nicht den Normen, folgt nicht den Disziplinarinstanzen, sondern entwerft euch selbst. Also ob er das in dem Sinne auch normativ formuliert. Das schillert Foucault. Ich tendiere immer dazu, den Foucault als Werkzeugkasten in dem Sinne zu begreifen, dass ich das analytisch lese. Dass ich sage, das hilft mir zu begreifen, wie Menschen sich selbst begreifen und wie Menschen dazu angehalten werden, sich in einer bestimmten Weise selbst zu begreifen. Also genau dieses Wechselspiel von Fremdzuschreibung bestimmter Identitätsangebote und Selbstaneignung, Selbstzuschreibung. Ich bin der auch. Das in diesem Spannungsverhältnis, also in diesem Sinne, Subjektivierung ist eine zweipolige und auch in einer gewissen Weise eine paradoxe Veranstaltung. Subjektivierung heißt, es gibt bestimmte Angebote, wo mir gesagt wird, so bist du oder so sollst du werden und diesen unterwerfe ich mich, diesen unterziehe ich mich. Die andere Seite, und die ist genauso wichtig, ist, Subjektivierung ist eine Art von Selbsterfindung, ist ein aktiver Prozess, wo der Einzelne etwas tut und nicht nur ausgesetzt ist fremden Mächten, die ihm sagen, was er sein soll. Und in dieser Doppelbewegung, Selbstsein oder Subjektivierung heißt sich selbst regieren und heißt regiert werden. Diese Doppelbewegung, das ist das, was mich an Foucault interessiert und das ist, was ich vielleicht auch versucht habe, ob das nun hermeneutisch richtig gelesen ist, oder ist mir eigentlich auch relativ wurscht. Wie ich Foucault verstanden habe, ist ihm das auch wurscht, was man aus ihm rausholt.
Ja. Ich habe das ja zu schnell gelesen, weil ich es so gut fand, aber gibt es so eine Dialektik zwischen Unternehmen und Übernehmen? Also zwischen der eigenen Aktivität und sozusagen dem sich einpassen, zwischen Prägen und Entwerfen, zwischen Subjektivierung und Entsubjektivierung? Ist das eine Dialektik oder ist das ein trauriges Hin und Her?
Dialektik, weiß ich nicht, ist so ein hochbelasteter Begriff. Ich glaube jedenfalls, dass es etwas höchst Widersprüchliches ist. Ob dieser Widerspruch nun ein dialektischer oder nur ein Paradoxer oder nur ein ziemlich nervige Angelegenheit ist. Unternehmerisch zu handeln ist in sich selbst widersprüchlich. Einerseits heißt unternehmerisch handeln Kosten, Nutzen kalkulieren, Nutzenmaximierung. Also ein ganz berechnender Buchhalter zu sein, der in jeder Situation, ob das nun wirklich ums Geldverdienen geht oder ob das um Liebesbeziehungen geht oder ob das um die Kindererziehung geht oder egal was, da ganz klar zu kalkulieren mit möglichst geringem Aufwand, möglichst großen Nutzen, das heißt möglichst viel von den eigenen Präferenzen zu halten. Da muss man kalkulieren, da muss man berechnen, da ist man der Rational Choice Man. Das ist die eine Seite. Wenn man nur diese Seite sehen würde, dann wäre man der Buchhalter, dann wäre man der Manager, der Verwalter. Das ist, auch wenn man die ökonomischen Theorien unternehmerischen Handelns anguckt, nur die eine Seite des Unternehmers. Die andere Seite ist immer die des Abenteurers, dessen, der eine Wette auf die Zukunft eingeht, der ein Risiko eingeht, der nicht weiß, ob die Investition, die er heute tätigt, morgen Erträge abwerfen wird, der eben in diesem Sinne eine Wette auf die Zukunft eingehen wird, der eine Spielernatur ist. Er geht eine Wette ein. Er investiert etwas und er kann nur dann auf unternehmerische Gewinne hoffen, wenn er eben sich abhebt von der Konkurrenz, wenn er nicht die ausgetretenen Pfade geht, wenn er was anderes macht, wenn er ökonomisch gesprochen Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln versucht. Und zwischen diesen beiden Rollenmodellen, die in dem unternehmerischen Handeln drinstecken. Also der Rational Choice Man und der Spieler, der Künstler, der Abenteurer. Die sind nicht vereinbar. Das sind völlig widersprüchliche Handlungsanforderungen. Wenn ich spiele, muss ich ein Risiko eingehen, was ich eben nicht kalkulieren kann. Wenn ich Rational Choice bin und wenn ich kalkuliere, dann kann ich eben nicht eine Wette eingehen. Und in dieser Paradoxie bewegt sich das Unternehmerische selbst. Und wenn man solche Ratgeber liest, dann steht auf der einen Seite Checklisten, Prüfung, Qualitätssicherung, Controlling, also die ganze rationale Kalkülebene. Und auf der anderen Seite überschreite deine Grenzen. All diese Seiten des Künstlerischen, erfinde dich selbst. Meine These wäre nun, dass dieser Widerspruch, wenn man die Sachen liest, denkt man, das kann doch nicht sein. Auf der Seite steht das und auf der nächsten Seite steht das. Ist doch ein blödes Buch. Voller Widersprüche. Ich glaube, dass diese Widersprüche System haben. Und zwar in der Weise, dass die Aufforderung, die die Bücher aussprechen, genau darin besteht, dass man ständig mit widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert wird, dass man eben gleichzeitig rational kalkulieren und Risiken eingehen soll. Und dass, wenn man auf die Seite des rational Kalkulierens sich bewegt, immer weiß, scheiße, eigentlich müsste ich aber doch auch was wagen und müsste nicht mich nur auf der sicheren Seite bewegen. Wenn man auf der Seite des Risikos bewegt, hoppla, das ist doch Hasardspiel, was ich jetzt mache. Ich muss doch auch gucken, ob das sich rechnet, was ich hier tue. Der Effekt ist, man bleibt ständig in Bewegung, man hat ständig das Gefühl, ungenügend zu sein, die Ansprüche, die an einen gestellt werden, nicht erfüllen zu können. Dieses Moment der Unabschließbarkeit, der Unerreichbarkeit dessen, was da von einem gefordert wird, steckt genau in dieser Paradoxie der Anforderung.
Ja, aber das ist, wenn Sie das immer so darstellen, produzieren Sie immer erneut wieder diese Ausweglosigkeit. Und man könnte, da Sie ja nun auch glücklicherweise Friedrich Schlegel zitieren, ich bin begeistert, sagen, genau, das ist doch das Spannende. Und wahrscheinlich, wenn die Realsubjekte befragt würden, würden sie ja auch nicht ständig sagen, oh Gott, heute bin ich rational und morgen muss ich aber dann spielerisch sein. Also das ist doch alles in dem realen Leben ganz anders als in diesen Büchern.
Ja, genau. Und wenn ich da mal anschließen darf, also jetzt mal nicht vom realen Leben, also von den realen Personen, das wäre ein Ansatz, wie man diese Monothematik ein bisschen aufsprengen kann, wie man auch zumindest mal die Bücher, die jetzt da nicht vorkommen, in den Horizont bringen kann, sondern man könnte auch sagen, ich kann mir aufgrund dieses Buches keine Gesellschaft vorstellen, die so funktioniert, und ich werde sogar bestätigt darin, weil am Schluss heißt es, es gibt dieses unternehmerische Selbst überhaupt nicht. Es gibt auch keinen reinen Markt. Und dann würde ich sagen, okay, jetzt lass uns mal eine Gesellschaft analysieren, in der es sehr, sehr viel von diesem unternehmerischen Selbst gibt. Sehr viele Texte kommen aus Amerika, das können wir wir leicht assoziieren, aus den verschiedensten Gründen, aber gerade in Amerika gibt es eben auch ganz andere hedonistische Angebote, gibt es Angebote zum Aussteigen, zum Fallenlassen, zum religiösen Glücklichsein, zur Ekstase und ähnliche Dinge. Also und wenn man die reale Gesellschaft, das ist jetzt mein Ansatz, nähme, käme man auch zu einer Reflexion wenigstens der Enden dieses Buches, die in diesem Buch aber nicht drinstehen, sondern da wird in einer philosophischen sozusagen Konzentration werden dann diese systematischen Widersprüche, das ist dann für mich schon fast das Thema einer Dialektik, dann noch als Paradoxien ausgedeutet, damit man noch ein bisschen Lebenserfahrung damit verbinden kann und die Verzweiflung auch vom Auto auf den Leser übergreift, ja. Und dann wird am, was Sie eben gesagt haben, das ist sozusagen, dass dieser Widerspruch, ja, der im Unternehmen schon selbst ist, das ist ja aber jetzt schon fast paradox, die Feier eines innerlich zerrissenen Subjektes, ja, das ist wahnsinnig toll und irgendwie ist es auch beruhigend, dass man da zerrissen sein kann bei dieser Angelegenheit, weil wir können natürlich vieles nachvollziehen. Aber am Schluss gibt es dann diese kleine Utopie der unzulänglichen Individualität. Wie kann ich denn, also unzulänglich sein, ist dann offensichtlich nicht im unternehmerischen Widerspruch verwickelt zu sein, sondern das ist ein Versagen auf irgendwie edlerer Stufe. Ein Scheitern sozusagen wirklich in der Existenz und nicht nur im Vorhaben.
Also zunächst mal, ich habe immer Schwierigkeiten, wenn der Begriff reale Welt auftaucht. What's that?
Das, was im Buch nicht vorkommt.
Kommt in irgendeinem Buch reale Welt vor? Weiß ich nicht. Da sind die Literaturwissenschaftler vielleicht die kompetenteren, das zu beantworten. Meine These wäre, das, was ich beschreibe, und Sie haben es angedeutet, meine These ist, es gibt kein unternehmerisches, niemand ist ein unternehmerisches Selbst, aber wir alle sollen eins werden. Und diese, also ich versuche das im Bild eines Sogs zu machen, dass diese Anrufungen, von denen ich eben gesprochen habe, die produzieren einen Sog. Das ist kein Zwang. Es ist ein Sog, das wird belohnt, das wird gefördert und gefordert, sich so zu verhalten. Man kann sich auch anders verhalten. Man hat dann vielleicht negative Konsequenzen zu bewegen. Man tut sich schwerer, gegen den Strom zu schwimmen, als dem Sog zu folgen. Aber und dieser Sog ist auch gesellschaftliche Realität. Darauf würde ich insistieren. Es ist eine andere gesellschaftliche Realität als die, dass ich hier sitze, dass ich jetzt dieses oder jenes sage. Aber durch diesen Sog, der in ganz unterschiedlichen Orten und in ganz unterschiedlichen Weisen produziert wird, verändert sich das Verhalten von Menschen und insofern produziert dieser Sog und verändert dieser Sog Wirklichkeit.
Aber der Sog, den Sie beschreiben, den kann ich ganz gut vermeiden, indem ich das Fernsehen ausschalte und in der Buchhandlung nur in bestimmte Ecken gehe. Also wenn ich mich diesem Diskursuniversum, kann ich mich dem nicht einfach relativ entziehen? Ich kenne Leute, die entziehen sich dem, die leben in ganz anderen Welten, die lesen Literatur und machen Kunst und die sind da nicht so angesaugt.
Das muss man sich erlauben können.
Ja, ah ja. Also gut, diese Unentrinnbarkeit.
Also natürlich, und das einem Sog kann man, wenn man sozusagen am Rand des Stromes sich bewegt, vielleicht etwas leichter entkommen oder wenn man ein größeres Boot hat oder eine breitere Planke, kann man vielleicht auch sich da leitet,
kann man ihm als Autor,
Außenborder.
Ja, kann man ihm als Autor eines wissenschaftlichen Buches entkommen? Diesem Sog? Also hilft das ein bisschen, das beschrieben zu haben? Ist das so eine Geste des Bannens? Hat das Ihnen persönlich geholfen?
Das hat mir zumindest zu der Stelle hier mitverholfen. Das war ganz materialistisch
zu sagen. Echtes unternehmerisches Handeln, ja.
Ja. Natürlich entkommt man nicht und natürlich.
Ja. Natürlich entkommt man nicht, ja? Merken Sie sich das.
Natürlich entkommt man nicht, aber natürlich ist man auch dem nicht völlig ausgeliefert.
Ach doch.
Das sind die beiden Seiten. Hm. Und ich würde da immer, das ist vielleicht eine etwas schematische Trennung und vielleicht auch ein bisschen sehr, sehr schwarz-weiß gedacht. Ich würde immer für einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis optieren und würde damit Gramsci argumentieren, Pessimismus der Theorie, Optimismus der Tat. Mhm. Das Buch mag in diesem Sinne vielleicht traurig sein.
Sie müssen das nicht zugeben. Das war nur eine These. Ja, ja. Übrigens, niemand muss dieser Diskussion hier vorne entkommen. Wir haben auch ein Mikrofon für das Publikum, was wir dann demnächst mal anwerfen.
Also das Gegenteil wäre zu erweisen. Ich denke, Theorie, kritische Theorie, will self-destroying prophecy sein. Eben nicht self-fulfilling prophecy, die Prognosen macht, die sich dann eintreten, sondern indem sie Prognosen macht, die vielleicht auch ironisch oder mit einer gewissen Traurigkeit oder mit einer gewissen Totalität oder der Suggestion von Totalität formuliert, in dem Sinne will kritische Theorie, dass das unwahr werde, was sie da formuliert. Ob das plausibel ist als Zustandsbeschreibung, was sie formuliert, das müssen die Leser entscheiden.
Vielen Dank. Also ich meine, deswegen machen wir diese Gespräche, damit endlich von Autoren, die Bücher geschrieben haben, Sätze fallen wie dieser, der dann doch nicht im Buch steht.
Ich würde es auch gerne noch mal etwas konkreter machen, denn nicht nur diese bösen Ratgeberverfasser kommen ja bei Ihnen vor, sondern auch durchaus hoch angesiedelte Kommissionen, zum Beispiel die Kommission für Zukunftsfragen Bayern-Sachsen. Interessante Konstellation. Und die schreiben dann auch, das Leitbild der Zukunft ist das Individuum als Unternehmer seiner Arbeitskraft und Daseinsvorsorge. Diese Einsicht muss geweckt werden, Eigeninitiative und Selbstverantwortung und so weiter. Das würde mich jetzt mal ganz praktisch interessieren. Wer in Ministerien schreibt solche Texte? Sind das irgendwelche Athleten, die mal Soziologie studiert haben? Oder gibt man das Soziologen in Auftrag? Und was macht man dann mit solchen Texten?
Also das war eine Studie in den 90er Jahren. Es gab ja so eine Art Patenschaft nach der Wende Bayern-Sachsen und ganz vieles, was hier nun Wirklichkeit geworden ist, ist dem Modell Bayern geschuldet. Und es gab eben so eine Zukunftskommission, die vor allen Dingen die Chancen der Wirtschaftsstandorte Bayern und Sachsen explorieren sollte. Und natürlich wird sowas nicht von Ministerialen geschrieben, sondern von Sozialforschern. Und in dieser Zukunftskommission war unter anderem Ulrich Beck beteiligt. Also ein sehr, vielleicht der prominenteste deutschsprachige Soziologe im Moment. Und das sind dann diese Art von Texten, wo man auch sagen kann, naja, ist das eigentlich Soziologie, was die da treiben? Oder ist das Politikberatung? Oder ist das besseres Feuilleton? Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig.
Was geschieht dann mit diesen Texten? Für wen sind die geschrieben?
Die sind als Argumentationshilfe für politische Entscheidungen, für ein Policymaking. Das ist natürlich, früher hätte man gesagt, Ideologieproduktion. Ich würde sagen, auch das ist ein Teil, ein Segment, gewissermaßen der institutionalisierte, im engeren Sinne politische Teil genau dieser unternehmerischen Anrufung. Die findet auch in Form solcher Berichte von Zukunftskommissionen statt und nicht nur in Form von Erfolgsratgebern.
Naja. Und irgendwann sagt die Bundeskanzlerin das dann auch, wenn genügend Leute es wiederholt haben.
Ich denke, ich verfolge nicht jede ihrer Äußerungen. Sie hat es sicher schon oft gesagt.
Ja. Ich würde mal gerne auch noch zu den sogenannten Versagern kommen, denen Sie ja da auch relativ viel Zeit widmen, vor allem so am Schluss. Also es gibt ja nun nicht nur handle unternehmerisch, sondern auch die Devise, münze deinen Misserfolg so um, dass er dann doch wieder zu einem Erfolg wird.
Ja, also in dieser Logik des unternehmerischen Handelns und wenn ich es nochmal versuche, an der ökonomischen Theorie vielleicht deutlich zu machen, das, was dann als die Theorie des Humankapitals unter Ökonomen diskutiert wird, die sagen, jedes menschliche Handeln ist eine Kosten-Nutzen-Maximierung. Jedes menschliche Handeln ist in diesem Sinne ökonomisches Handeln, dass Menschen auf äußere Anreize, die ihnen bestimmte Sachen erleichtern oder erschweren, reagieren. Das heißt, auch wenn ich egal was ich tue, ich investiere in mein Leben. Das kann eine Fehlinvestition sein, aber alles, was ich tue, ist eine Investition. Jetzt habe ich investiert, ich habe meinetwegen Soziologie studiert und am Schluss ende ich als Taxifahrer und denke, vielleicht Scheiße, war eine Fehlinvestition, ist nicht das geworden, was ich wollte. Damit ist das aber nicht zu Ende, mein Leben. Alle weiteren Handlungen bleiben in dieser Logik ökonomischen Handelns. Vielleicht mache ich mich als Taxiunternehmer selbstständig, vielleicht sattle ich nochmal ganz um oder ganz was anderes. In dieser Logik unternehmerischen Handelns ist das einzige Scheitern, was definitiv ist, der Tod. Und auch da sagt die Humankapitaltheorie, streng genommen, ich zitiere das, ich habe es jetzt nicht mehr wörtlich im Kopf, irgendwo in der Arbeit, streng genommen ist jeder Todesfall eine Art von Selbstmord. Man hat nicht genug in sein Leben investiert. Man hat zu viel geraucht, man hat ungesund gelebt, man hat vielleicht unvorsichtig sich im Straßenverkehr bewegt. Also schlechte Investition, also bin ich früher gestorben. Irgendwann sterben wir alle, das weiß auch die Humankapitaltheorie.
Und die wenigsten tun etwas dafür, selbst daran schuld zu sein. Also Ich würde diese Theorie teilen. Ja? Wenn man an seinem eigenen Tod schuld sein kann, dann hat man wenigstens diesem sinnlosen Akt auch einen sinnlosen Sinn gegeben. Dieses Sterben als ein Hinnehmen, als ein Vergehen in der großen Masse oder so, das hat mich nie befriedigt.
Wir nehmen es auf.
Ich habe neulich ein Buch in einem österreichischen Antiquariat oder einem ungarischen entdeckt, das hieß Von der Sinnlosigkeit des Sterbens. Ich habe es dann doch nicht gekauft, aber ich hätte es gerne getan.
Die Frage ist, ob der einzige Sinn, den man einer sinnlosen Sache wie dem Tod geben kann, der ist, dass man sich selber dafür schuldig fühlt. Schuldig fühlt man sich nicht nur für den Tod. Ja. Das gehört auch zu dieser Logik der unternehmerischen Anrufung. Die unternehmerische Anrufung sagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Du kannst, wenn du willst. Versuch es, sei selbstverantwortlich, nimm dein Leben in die Hand, du kannst es.
Ja, genau.
Also ungeheuer optimistisch, ungeheuer ermutigend, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Wer wollte nicht sein Leben in die eigene Hand nehmen? Aber wenn man das sagt, du bist deines Glückes Schmied, wenn man den Satz sagt, sagt man immer auch den Satz, du bist an deinem Unglück selbst schuld. Also die Delegation oder die Übernahme der Verantwortung, die Übergabe der Verantwortung an den Einzelnen heißt immer auch, jeder ist für sein Scheitern selbst verantwortlich und kann nicht den Sozialstaat oder die Eltern oder die Gene oder die schlechte Gesellschaft oder was auch immer dafür verantwortlich machen.
Es sei denn, man wird irrational, das wäre doch eine Option. Also um das nochmal zu bestärken, was Sie gesagt haben, Seite 286, da wird im Anschluss sozusagen an eine Fluchtmöglichkeit, an die Kritik, wird dann gesagt, die Kunst, anders zu sein, ist der Versuch, immer wieder die Unausweichlichkeit dieser Alternative in Frage zu stellen und Wege jenseits von Einverleibung und Aussonderung aufzutun. Jetzt schöpft der Leser langsam Hoffnung. Jenseits von Einverleibung und Aussonderung aufzutun. Sie verlangt deshalb immer neue Absetzbewegungen, ein geschicktes Ausnutzen von Chancen, den Mut zu Zerstörung, Beweglichkeit, Eigensinn, mal eine sehr besetzte Vokabel, und jetzt kommt ein langer Gedankenstrich, und damit selbst durchaus unternehmerische Tugenden. Und dann setzt diese Traurigkeit ein.
Nein, der Schluss ist ein Denkversuch. Da bin ich selber noch nicht mit fertig. Das war einfach mal auch ein Versuch experimentellen Denkens. Der Versuch, Kritik anders zu denken. Wie ich politisch aufgewachsen bin, war Kritik immer mit der Frage verbunden, auf welcher Seite stehst du? Da war die Barrikade und entweder war man rechts oder links, man war fortschrittlich oder konservativ. Das war ein recht statisches Modell. Man wusste, wenn man kritisch ist, steht man auf dieser Seite, ansonsten ist man affirmativ und steht auf der anderen Seite. Das hat mit diesem verschobenen Koordinatensystem, von dem ich eben gesprochen habe, zu tun, das funktioniert nicht mehr. In Zeiten, wo eben unternehmerisches Handeln angesagt ist, ist die Aufforderung, selber ständig anders zu sein. Man darf eben nicht mainstreamig sein, man darf nicht der Normalo, der Konformist sein, der mit der Masse mitschwimmt, sondern der unternehmerische Erfolg zeigt sich nur da, wo man neue Wege geht, wo man abweicht von der Norm, abweicht in der Form von der Norm, dass man natürlich damit Interesse wecken kann, Kunden findet, aber abweicht, anders ist als die anderen. Das macht es dann schwierig, ein Kritikmodell zu sagen, wo man sagt, hier ist der Konformismus, das finde ich schlecht. Kritik ist Nonkonformismus. Wenn die Anforderung ist, sei nonkonformistisch, dann ist, also wenn die Abweichung von der Norm selbst zur Norm geworden ist oder wird, dann hat man ein Problem mit diesem Verständnis von Kritik. Und dieser Versuch in diesem Zitat ist auch ein Versuch, Kritik anders zu denken. Also nicht mehr Kritik als etwas in diesem Modell, entweder hier oder dort, sondern Kritik als ein immer wieder neu absetzen. Wenn gefordert wird, sei anders und dann gibt es diese Alteritäten, diese Anderssein, dann davon auf Distanz zu gehen, für den Moment. Es gibt nicht mehr eine Kritik ohne Standpunkt, eine bewegliche Kritik, eine Kritik, die
taktisch und nicht strategisch
ist. Das hat dann auch damit zu tun, dass Kritik natürlich immer auch einen Moment von Mimesis, von Nähe zu dem hat, wovon sie sich absetzt.
Und wir sind dann gegenseitig füreinander Museum. Wir begegnen uns, sind immer schon woanders und stellen uns gegenseitig das dar, was wir gestern noch waren. Also es ist meine, es ist ein bisschen eine Gesellschaft, die kann ein Intellektueller vollziehen, diese Beweglichkeit in der Kritik. Aber so eine Lebensperspektive für die meisten Leute ist es nicht.
Das ich möchte ja keinen Lebensratgeber schreiben. Also Lebensperspektiven waren nicht mein Programm, aber es war doch der Versuch.
Ja, aber diese
Das ist, glaube ich, keine Denkbewegung, sondern das ist auch eine durchaus praktische Bewegung. Also derjenige, der vielleicht Hartz-IV-Empfänger ist und mit diesen Anforderungen, die da 10 Bewerbungen pro Monat schreiben, dieses und jenes Training absolvieren und was da alles noch an Forderungen und Eingliederungsvereinbarungen und so weiter getroffen ist, dann diesen Anforderungen sich entziehen oder das subversiv, also zu unterlaufen, man kann ja Scheinbewerbungen schreiben, also da, ich habe da keine Rezepte, ich weiß nicht, was der richtige Weg oder eben meine Frage oder meine These wäre, es gibt nicht mehr den richtigen, es gibt nicht mehr die Form des Widerstands, es gibt nicht mehr die richtige Seite, es gibt nicht mehr den kritischen Standpunkt, sondern muss genauso beweglich sein wie das System, das man kritisiert. Und damit ist man natürlich diesem System auch ähnlich, weil man muss immer wieder von dieser Ähnlichkeit sich absetzen, sich unterscheiden. Das ist eine ziemlich tricky und ziemlich anstrengende Sache. Ja, aber ich weiß nicht, man kann auch darauf verzichten, aber
na, ich würde es, ehrlich gesagt, ich würde was anderes sagen. Also ich finde das eine viel zu anstrengende Sache, das kann man irgendwie gar nicht verlangen. Ich finde,
zum Sessel sitzen zu malen.
Ja, ich finde, ich würde das Sesselsitzen gerne verteidigen wollen. Ich würde sagen, für den Wissenschaftler bleibt immer noch die analytische Anstrengung. Die analytische Anstrengung, so wie Sie sie vorgelegt haben, in dem Sinne, dass sie auch Widersprüche aufzeigt, Uneindeutigkeiten aufzeigt und Wege verbaut im Grunde, träumerische Wege der Kritik anders zu sein.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, ob man das ein trauriges Unternehmen nennen kann. Ich hätte ja auch gar nichts gegen Traurigkeit, aber das ist ein Unternehmen, das kein Unternehmen ist. Also das ist ein Vorhaben, das anderen Leuten die Projekte nimmt.
Ich zitiere mal Sie selbst gegen sich selbst, denn Ihr Buch fängt ja mit einer Einleitung an und vor dem ganzen Text steht folgendes Zitat, das finde ich ganz wunderbar. Ursprünglich hatte der Pförtner vorgehabt, eine Genealogie des ökonomischen Subjekts zu verfassen, aber er ziehe den Anachronismus vor. Deswegen war er Pförtner geworden oder bestand der Anachronismus darin, eine Genealogie des ökonomischen Subjekts zu schreiben. Und ich finde, dass Sie eigentlich mit Ihren literarischen Zitaten oder dass die immer viel mehr sagen, als Sie sich selbst zugestehen. Sie zitieren dann auch Kafka, der kommt hier ständig vor in dieser Veranstaltung. Und zwar mit dem schönen Text Gib's auf, der extrem witzig ist. Also ich verteidige sehr den witzigen Kafka. Und mir scheint, dass eigentlich Ihre eigene Strategie, ich weiß ja nicht, ob die so beabsichtigt war, auch Ihre Darstellungsstrategie, diese Beweglichkeit viel mehr wiedergibt als das, was jetzt an manifesten Textinhalten da ist. Und ich hätte auch gerne noch etwas gewusst. Der Autor heißt Ernst Wilhelm Händler, Wenn wir sterben. Wer ist denn das?
Ernst Wilhelm Händler ist ein Romanautor, der gleichzeitig Unternehmer ist und wunderbare, postmoderne, die linearen Erzählstrategien durchbrechende Romane schreibt. Und dieser Roman, Wenn wir sterben, ja. Dieses Wir ist kursiv gesetzt und betont, ist ja ein collageartiger Roman aus der Welt der New Economy. Und,
aber da gibt es doch jetzt noch den Pförtner. Ne?
Da gibt es den Pförtner. Ich weiß nicht mehr genau, welche Rolle der in dieser Geschichte spielt. Und mit Zitaten, die man so als Motto drüber setzt, ja. Ist ja meist auch so, dass man nicht ganz verstanden hat, aber man das Gefühl hat, da ist irgendwas drin, was man nicht ganz verstanden hat. Man schreibt es auch hin, weil man es nicht ganz verstanden hat.
Das ist doch schön.
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wir haben da ein Mikrofon und würden das herumreichen. Wir sehen hier allerdings schlecht. Das ist auch interessant, ne? Dass sich keiner meldet.
Ja, wenn nicht,
das haben wir öfters.
Warten Sie ab?
Nein. Ich habe es ja extra angekündigt. Alle hätten sich vorbereiten können, aber niemand hat das getan.
Ja, diese Schweigeübung.
Die Aktivierung hat das war früher auch anders.
Ich würde,
ja, stimmt, die Motivation war vielleicht nicht so übermittelt.
Jetzt hat man endlich auf von früher zu reden, ist ja furchtbar. So, ich habe noch hier ein Buch hingestellt, was ich sehr gerne verschenke. Da muss man aber aufpassen, wem. Nämlich Alexander von Schönburg, Die Kunst des stilvollen Verarmens. Und da kommt ja bei Ihnen so auf den ganz allerletzten Seiten vor. Das ist nun ein Autor, der stammt aus einem großen Adelsgeschlecht, von dem er sagt, die haben schon seit 600 Jahren immer das stilvolle Verarmen geübt und macht jetzt jetzt eigentlich die Parodie so eines Lebensratgebers. Und Sie haben das zum Schluss ja schon auch mehr so als Trick dargestellt. Also jetzt eben auch wieder originell sein auf andere Weise.
Ja, der Kontext ist der, das Material, was ich in dieser Arbeit untersuche, stammt zum großen Teil aus den 90er Jahren oder auch eben vor dem Börsencrash und von 2001 und vor 9/11. Und in dem Schlussabschnitt versuche ich ein bisschen noch so einen aktuelleren Bezug zu machen. Und mein Eindruck ist, dass dieser Hype, diese euphorische Phase der Beschwörung des Unternehmerischen spätestens seit 2001 auch vorbei ist und dass mittlerweile eher so eine Grammatik der Härte vorherrscht, dass eben nicht mehr die Versprechen von Reichtum, Erfolg, Glück, Wohlstand und all dem vorherrschen, sondern dass eher so eine Rhetorik des Gürtelengerschnallens, dass es eben Ratgeber gibt, erfolgreich scheitern. Wie geht man damit um, nicht erfolgreich sein zu können? Und das, denke ich, hat damit zu tun, dass dieses Versprechen oder diese Versprechen von Glück und Erfolg, also nach 2001, doch ziemlich hohl klingen und ziemlich zynisch klingen. Und dass aber gleichzeitig, auch das funktioniert marktförmig, jetzt ein neuer Markt, eben Ratgeber, wie man scheitern kann. Ratgeber für die Leute, die definitiv keinen Job mehr kriegen werden, den kann man dann auch durchaus empfehlen, die Kunst der Faulheit zu lernen. Das ist eben nicht mehr das Subversive, was mal bei Paul Lafargue, dem Schwiegersohn von Marx, in seinem Buch über die Faulheit gemeint war, sondern das ist etwas, wo selbst das eingebettet wird, eingemeindet wird. So, okay, das Lied ist irgendwie das Alte, bescheidet euch, schnallt den Gürtel enger rum. Das Neue daran ist, dass man selbst dieses Gürtelengerschnallen, dieses bescheidet euch, heute als ein Trainingsprogramm organisiert und nicht nur als eine fromme Botschaft, die von Sonntagspredigten herab verkündet wird.
Was planen Sie denn als nächstes Buch?
Ja, ich bin ja jetzt seit April hier und bin jetzt zum Start des zweiten Semesters und bin so bis oben eingedeckt, dass ich noch nicht genau weiß, wann ich überhaupt mal wieder dazu kommen werde, über sowas nachzudenken. Was mich interessieren würde, das knüpft vielleicht eher an das Projekt, womit ich mich in der Dissertation beschäftigt habe, wo ich versucht habe, so eine Geschichte und auch eine soziologische Perspektive auf militärische Disziplinierung, militärischen Ungehorsam zu werfen. Mich interessiert die Frage, was verlangt der Staat oder was verlangen staatliche Instanzen von uns? Die Frage der, was sind wir dem Staate schuldig und vielleicht was sind wir auch nicht, also Fragen des Ungehorsams, eine Genealogie des zivilen Ungehorsams. Das wäre ein ganz anderes Projekt. Das kam mir mal in den letzten Monaten als eine Idee, das könnte was sein, aber.
Klingt ein bisschen optimistischer, ne? So.
Weiß nicht. Ich denke, ich würde zu ähnlichen Ergebnissen kommen.
Also ein wenig Faulheit täte Ihnen dann doch ganz gut zwischendrin.
Die könnte ich im Moment gut gebrauchen, ja.
Wollen wir dann da die Diskussion abschließen oder gibt es noch Bemerkungen aus dem Publikum? Sonst haben wir ja immer diesen Übergang in den informellen Teil, der keineswegs heißt, dass wir aufhören zu reden, sondern nur, dass wir das alles mit Getränken und Rauchwaren zusammen machen können. Auch im Stehen. Und auch im Stehen, genau. Wir erheben uns aus den Sesseln und danken Ulrich Bröckling. Danke.